Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute ist Dr. Martin Schlott mein Gast. Er ist nicht nur Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in Bad Tölz, sondern verhilft auch Führungskräften und Spitzensportlern zu besserem Schlaf. Was aktuell die häufigsten Ursachen sind, weshalb Menschen nachts wach werden und Gedankenkarussell fahren, was genau gesunder Schlaf bedeutet und wann man von Schlafproblemen spricht, darüber unterhalte ich mich jetzt gleich mit dem Schlafcoach. Hallo Martin, ich freue mich sehr, dass du heute extra zu mir gekommen bist und wir über das Thema Schlaf sprechen.
Hallo Steffi.
Jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet unter Schlafproblemen. Hat die Zahl in den letzten Jahren zugenommen?
Ja.
Und was sind die häufigsten Ursachen dafür?
Also ich glaube, das ist eine ist irgendwie so der medizinische Bereich mit Schnarchen und Schlafapnoe und so weiter. Wir werden vielleicht haben immer mehr Gewicht und vielleicht sind wir mit dem Alkohol auch nicht so ganz vernünftig manchmal. Und dann ist aber tatsächlich das Thema Stress ein Riesenproblem, dass die Menschen irgendwie so viele Themen, die tagsüber hochploppen, dann irgendwie mit in den Schlaf oder mit ins Schlafzimmer nehmen und dann halt nicht schlafen können, beziehungsweise nachts vielleicht irgendwann aufwachen und dann wieder nicht mehr einschlafen können.
Weshalb kommen Menschen in erster Linie zu dir?
Also ich arbeite ja als Schlafcoach und das Thema ist dann halt meistens, ich kann nicht einschlafen, ich schlafe nicht lange genug oder ich wach nachts auf und kann nicht wieder einschlafen. Und das größte Problem ist dann eigentlich, dass die Leute morgens nicht aus dem Bett kommen. Dieser Antrieb irgendwie fehlt, der Wecker klingelt und eigentlich sind wir noch müde und eigentlich schlafen wir noch und unser Körper will noch schlafen und die Leute wollen nicht wirklich aufstehen. Oder Menschen, die halt über den Tag ihr Energielevel nicht halten können, ja. Und ich habe allerdings glücklicherweise auch ein paar Klienten, vor allem natürlich aus dem Spitzensport, die sagen, ich schlafe schon gut, aber ich will das Optimum aus meinem Schlaf rausholen, weil Schlaf natürlich der regenerative Prozess für uns ist, für unsere Leistungsfähigkeit, für den Spaß im Leben und so weiter.
Wie viele Stunden muss ich idealerweise schlafen?
Das ist wiederum eine schöne Frage, weil es kommt nicht nur auf die Länge an, sondern auch auf die Schlafqualität. Und natürlich eine Schlaflänge von 7-8 Stunden ist schon gut und sinnvoll. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, ausreichend Tiefschlaf und zum Beispiel ausreichend REM-Schlaf zu bekommen.
REM-Schlaf, für die, die es nicht wissen?
REM war eine ganz bekannte Band, steht für Rapid Eye Movement. Das ist der Schlaf, wo wir vor allem sehr viel träumen, unsere Emotionen verarbeiten. Des vorangegangenen Tages, alles, was wir an positiven, negativen Dingen erleben, wird sozusagen prozessiert, verarbeitet. Und damit wir eben am nächsten Tag dann wieder in unserer bestmöglichen emotionalen Verfassung souverän, selbstbewusst an den Start gehen können.
Und was genau passiert im Schlaf?
Ja, wenn wir das so genau wüssten. Also auf jeden Fall wissen wir, dass im Schlaf viele regenerative Prozesse stattfinden. Das heißt, es wird Energie wieder aufgebaut, die Hormonsysteme regulieren sich im Schlaf, das Immunsystem wird gestärkt. Schlaf ist ganz wichtig für unseren Stoffwechsel. Wenn wir zu wenig schlafen, chronisch zu wenig, also oder dauerhaft, dann nehmen Krankheiten wie Diabetes, Adipositas zu, Alzheimer, Morbus Parkinson, Depression, Burnout, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen. Und insofern lässt sich schon auch allein daraus ableiten, dass eben diese regenerative Wirkung vor allem für unsere Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Und dann sorgt es natürlich dafür, dass wir auch kognitiv in unserer bestmöglichen Verfassung sind, sprich uns besser konzentrieren können, fokussierter sind, Koordination besser funktioniert. Und dann spielt Schlaf eben auch eine ganz wichtige Rolle für die Emotionen. Das hatte ich vorhin schon gesagt, dass wir tatsächlich besser kommunizieren, empathischer mit unserer Umwelt sind. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass unsere Welt, egal ob in der großen Welt oder auch im Privatleben, eine deutlich bessere wären wir, wenn wir alle gut schlafen würden, weil wir halt einfach geduldiger sind mit uns selber, aber eben auch mit unseren Mitmenschen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Probleme schon morgens in Familien einfach entstehen, weil irgendeiner nicht gut geschlafen hat.
Ja, eine Menge, glaube ich. Gibt es denn eine ideale Uhrzeit, zu der ich zu Bett gehen sollte?
Also ganz grundsätzlich ist ja so, ja, wir sollten 7-8 Stunden schlafen, wir sollten möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Und für manchen ist die ideale Uhrzeit 9:30, weil er dann einfach müde wird und weil er früh aufgestanden ist und auch morgens gerne früh aufsteht. Und für andere ist es halt erst nachts um Mitternacht beispielsweise. Und Schlaf ist schon grundsätzlich auch was Individuelles. Und ich glaube, das Wichtigste ist, so eine Intuition für sich selber wieder zu entwickeln. Was brauche ich denn? Es gibt wirklich interessanterweise eine ganze Menge Menschen, die einem im Coaching erzählen, ja, ich bin eine totale Nachteule. Und wenn ich dann nachfrage, wann wirst du denn so richtig müde? Dann kommt halt ja so um 9:30, 10:00. Aber dann ist vielleicht tatsächlich noch Champions League oder wir sind noch dabei, E-Mails zu beantworten oder zu bügeln. Also irgendwie so all die Dinge noch zu tun, die dann vielleicht noch gerade Raum haben. Weil den Schlaf können wir ja immer hin und her schieben, aber erledigen wollen wir ja dann irgendwie alles Mögliche. Und dann gehen die über diesen toten Punkt hinweg und dann sagt natürlich unsere Neurobiologie, ja gut, den Anlauf hast du jetzt nicht genutzt, jetzt brauchst du einfach mal wieder 1,5-2 Stunden, um runterzukommen. Und dann sind Menschen natürlich auch nochmal leistungsfähig und können auch noch Dinge voranbringen, lesen oder auch konzeptionell arbeiten. Ne? Aber wie gesagt, viele sind, glaube ich, gar nicht so sehr Eule, sondern gehen einfach so über die toten Punkte hinweg.
Aber ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen ein Problem der Zeit, dass man immer das Gefühl hat, ich muss jetzt noch diese vielen E-Mails, ich bin so ein Kandidat, die über den Tag aufgelaufen sind, jetzt heute noch beantworten. Und dann bist du zwar müde, aber du kannst irgendwie noch nicht ins Bett gehen, weil du das irgendwie erledigen willst. Aber du bist ja auch Schlafcoach. Also wie gehst du denn dann mit so deinen Klienten um oder wie genau arbeitest du als Schlafcoach?
Ich denke, dass Schlaf tatsächlich eine Entscheidung ist. Mache ich Schlaf zu meiner Priorität und sage mir, ich will wirklich am nächsten Morgen ausgeschlafen, mit Energie, mit Freude auf den Tag starten? Oder lasse ich mir sozusagen von meinem Alltag diktieren, oh, jetzt kannst du noch ein paar E-Mails beantworten, jetzt muss das noch fertig gemacht werden und das noch und das noch. Und das sind vor allem tatsächlich viele Frauen, die denken, ja, da muss ich noch den nächsten Tag für die Kinder vorbereiten oder schon die Schulbrote machen. Und dann landen wir halt im Schlafmangel, weil Schlaf nicht die Priorität besitzt, die er eigentlich haben sollte. Ja, viele andere Dinge, da nehmen wir uns die Zeit dafür. Aber beim Schlaf denkt man irgendwie so, ja, ich kann das und das und das noch machen und da noch Stunden abknapsen womöglich und dann am nächsten Morgen halt mich mit dem Wecker wieder aus dem Schlaf reißen, was eigentlich heißt, unser Körper möchte noch schlafen, hat noch nicht fertig geschlafen. Ist eigentlich Schlafentzug, ist eine Foltermethode. Das machen wir jeden Tag mit uns selber.
Ja, und wie kann ich dagegen wirken?
Also das Erste ist, ja, Schlaf zur Priorität machen, dann mal mein Tagesverhalten reflektieren, angucken. Ich habe eine ganze Menge Klienten, die tatsächlich dann diesen Ring tragen oder ein anderes Tracking-System nutzen, wo man dann vielleicht auch mal sieht, wie lange schlafen sie denn wirklich, wie schnell geht's einschlafen, wie viel Tiefschlaf ist denn da. Und dann kann ich halt das Verhalten daran verändern. Sprich, muss ich wirklich abends noch dann Fernsehen gucken? Trinke ich Kaffee vielleicht noch bis 17, 18 Uhr? Trinke ich abends auch nochmal, also ich nenne das immer gerne Ferrari-Phänomen, irgendwie so mit dem Kaffee aufs Gaspedal drücken, damit ich möglichst lange leistungsfähig bin, aber dann kommt direkt die Bremse mit dem Rotwein, okay. Ist vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste, bin ich am Tageslicht, weil diese Lichtimpulse halt ganz wichtig für uns sind, damit unser zirkadianer Rhythmus halt immer wieder die Lichtimpulse bekommt, die er braucht. All diese Dinge, Bewegung, power ich mich auch mal aus. Unsere Muskulatur ist ein ganz wichtiger Faktor beispielsweise. Weil aus den Muskeln werden Myokine freigesetzt. Wir kennen mittlerweile bis zu 500, glaube ich. Und die spielen eine ganz wichtige Rolle für unseren Stoffwechsel, aber eben auch für Gehirngesundheit und vor allem für das Thema Bettschwere, Schlafdruck. Sind all diese Dinge in den Alltag integriert?
Also ich gehöre zu den Menschen, die sehr gerne nachts wach liegen und grübeln. Was würdest du denn denen empfehlen? Weil man weiß ja, nachts hat man das Gefühl, die Probleme sind unüberwindbar. Am nächsten Morgen geht's schon wieder. Was gibt's denn dafür?
Dann gehörst du zu den Menschen, die halt einen Schalter im Kopf haben. Und dieser Schalter geht komischerweise bei den meisten immer an, wenn der Kopf ins Kissen sackt. Ne?
Ja, also absolut.
Das ist so ein Detektor, ja, Kissen und jetzt können wir Gas geben. Ja, so, das ist so Jens Korsen, der Quatschi, der einem da irgendwie. Oder das Schlotti-Mecker-Schaf. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass viel auch ausmacht, was erlebe ich tagsüber, was habe ich für ein Stressmanagement, weil wenn ich hohe Cortisolspiegel habe und so, dann lande ich da halt einfach auch leichter in den negativen Gedanken. Auch klar, habe ich einen Schlafdruck, dadurch, dass ich mich auspower, bin ich wirklich müde. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich weiß, okay, da sind Themen, die beschäftigen mich vom Tag, erstmal die anzunehmen, weil viele fangen dann an, sich zu ärgern. Oh, heute Abend kann ich wieder nicht einschlafen. Wie soll das bloß werden? Und jetzt habe ich nur noch 5 Stunden. Und wie soll ich morgen aus dem Bett kommen? Da bauen wir uns das eigene Drama ja noch mehr auf. Also dieses Annehmen der Situation, okay, es gibt noch was, was mich beschäftigt, es möchte noch Aufmerksamkeit, dann stehe ich vielleicht auch besser wieder auf, schreibe das nochmal runter, also Tagebuch schreiben. Das Thema einfach sozusagen sich von der Seele schreiben, dann vielleicht noch 2, 3 Sachen, für die ich dankbar bin, um den Fokus zu drehen, um auch in was Positives wahrzunehmen. Ich glaube, das macht auch ganz viel aus, weil wir Menschen lieben negative Gedanken. Und es passieren ja tagsüber auch viele schöne Sachen.
Und die vergisst man dann immer vollkommen.
Ja, das erlauben wir uns nicht. Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass tatsächlich dieses möglichst viele Informationen, auch die negativen Informationen wahrnehmen, tatsächlich aus der Evolution kommt, dass unsere Vorfahren in der Steinzeit früher wirklich gucken mussten, ist da irgendwas, was uns gefährlich wird? Sind da Schlangen im Unterholz, wenn wir einen neuen Rastplatz haben? Oder sind da irgendwelche Büsche, wo giftige Beeren dran, Früchte dran sind oder so? Das hat unser Überleben gesichert, aber in der heutigen Welt steigern wir uns in negative Dinge rein, die gar nicht so eine Bedrohung eigentlich sind. Also das mal sozusagen klar zu kriegen, dann ist halt vielleicht auch manchmal tatsächlich wichtig, immer zu gucken, was habe ich für Bettsysteme oder so, damit auch zum Beispiel Körpertemperatur absacken kann. Das hilft dann auch vielleicht in den tiefen Schlaf zu kommen.
Also ich schlafe immer Sommer wie Winter mit offenem Fenster und kalt, weil ich könnte gar nicht bei Wärme schlafen, dann würde ich durchdrehen. Ja.
Genau, und manchmal kann es auch helfen, bei negativen Gedanken ein Hörbuch oder so anzumachen und sollte halt nichts Aufregendes sein. Aber ich habe echt eine ganze Reihe von Unternehmern, die so richtig Verantwortung tragen, unter Druck stehen, viel Stress haben, die hören halt ihre alten Benjamin Blümchen-Kassetten.
Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich das wieder anfange, so Bibi Blocksberg oder sowas.
Ja.
3 Fragezeichen,
ja.
Auch gut.
Ja genau, 3 Fragezeichen ist mega beliebt.
Ja. Also,
und
ich habe auch schon mal entdeckt dabei.
Weißt du, das Interessante ist ja, dieser Quatschi, der findet ja im Hörkanal statt. Wir sprechen mit uns selber und reden ja auch mit uns selber noch echt negativ. Also ich glaube, wenn ein guter Freund, eine gute Freundin so mit uns reden würde, wir würden die Freundschaft aufkündigen.
Absolut.
Oder?
Sehr streng.
Und das ist total krass, was wir uns da gegenseitig so vorbrabbeln. Und ist denn das überhaupt wirklich alles wahr? Und das Coole ist, mit einem Podcast oder Hörbuch oder sowas ist der Hörkanal beschäftigt. Das heißt, wir denken nicht mehr dran an das, was uns der innere Quatschi da erzählt, oder hören das einfach nicht. Und das Zweite ist halt eine vertraute Stimme. Ja, wir kennen die aus der Kindheit, wussten irgendwie, Mama, Papa sind da, es ist alles safe, wir können loslassen. Und nichts ist, glaube ich, wichtiger für einen Schlaf, als dass wir in die Geborgenheit gehen können, um loszulassen, um entspannen zu können. Ne? Also insofern, es hört sich immer ganz lustig an. Und bei Bibi Blocksberg hat mir tatsächlich dann irgendwie eine Klientin mal erzählt, das wäre jetzt doch nicht so geeignet, weil irgendwann kommt doch dieses Pling, Hex,
ja,
Hex.
Hex, Hex,
und
ja,
das,
ja.
Und das kann einem dann, wenn man dann gerade am Einschlafen ist, kann einem das halt wieder rausholen.
Also 3 Fragezeichen oder Benjamin Blümchen, das ist ja schon mal gut.
Bei Benjamin kann es auch gefährlich sein mit dem Türö.
Ja, das stimmt, oh Gott. Aber so aufstehen und Licht anmachen und so auf eigentlich nicht, es sei denn aufschreiben und was niederschreiben, oder?
Das ist also ich würde immer auf gedimmtes Licht am Abend achten, aber das würde ich generell tun in der ganzen Wohnung. Viele Wohnungen sind viel zu hell beleuchtet, auch ein Riesenproblem in Hotels, ja, da kommt man, ich bin ja viel unterwegs mit Vorträgen und dann kommt man abends in ein Hotel und denkt sich so, wow, das ist ja richtig gemütlich abgedimmt, das Licht, und dann geht man ins Badezimmer und macht das Licht an und das ist irgendwie Dortmunder Westfalenstadion.
Ja, das stimmt. Möchte man auch nicht so gern.
Genau, also so aufs Wohnzimmerlicht oder aufs Wohnungslicht insgesamt achten ist bestimmt gut. Und wenn ich aber nachts wirklich in so einem Gedankenstrudel drin bin, dann aufstehen, nicht das Bett ankern auf diese gedankliche Unruhe und so. Bett sollte für 2 Sachen eigentlich da sein.
Aber kein Handy in die Hand, kein Fernseher an.
Nee. Weil Handy ist ja auch wieder, Handy macht unser Gehirn ja wieder aktiv. Ja, dann guckst du da rein und guckst, ey, da ist ja noch, sind ja noch zwei neue WhatsApps. Und dann hat irgendein Freund, Freundin irgendwas Blödes geschrieben und wir fangen an, uns zu ärgern. Und dann denkst du dich, unser Gehirn so, ey, wo du das Ding schon mal in der Hand hast, guck doch nochmal weiter, was ist auf Facebook, was ist auf Instagram. Und das geht dann, dann haben wir das Ding plötzlich wieder eine halbe Stunde in der Hand und das Gehirn sagt sich dann, wieso soll ich denn jetzt schlafen? Ist doch noch was da, was ich erleben kann.
Ja, das stimmt. Du, und oft ist es doch auch so, dass ich zwischen 3 und 4 aufwache. Das, also wenn du dich so untereinander unterhältst, sagen viele Menschen, Männer wie Frauen, ich wache immer zwischen 3 und 4 auf. Gibt es dafür
die
eine
Wolfsstunde.
Begründung? Ah ja, das heißt?
Ja, das war ja früher anscheinend die Zeit, wo die Wölfe wieder aktiv waren, um zu jagen und so. Das ist ja eins der wenigen nachtaktiven Tiere. Insofern war das halt gefährlich. Irgendwie keine Ahnung, ob das vielleicht noch so ein Mechanismus aus der Steinzeit ist, so ein Schutzmechanismus, um damit einem da nichts passiert. Aber wie alt sind denn die Menschen, die dir das berichten?
Unterschiedlich, also zwischen 30 und 50 so.
Okay.
Von bis.
Ja, gibt's so ein paar Erklärungsansätze dafür, dass das eine ist, wir haben schon mal ein paar Stunden geschlafen und dann, also die Tiefschlafphasen sind ja eigentlich hauptsächlich zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Dann ist ja der Körper schon mal, das ist ja der wirklich erholsame Schlaf, wo unsere Energie wieder aufgebaut wird, wo die ganzen Körpersysteme sich regenerieren. Kann gut sein, dass wir, und wir kommen dann öfter mal so in leichtere Phasen, wo man auch aufwachen kann, wenn ein Reiz da ist, wenn eine Vibration, ein bisschen Licht, Geräusch oder dass wir mal zur Toilette müssen. Das kann ein Grund mit sein. Viele Leute haben zu wenig Magnesium an Bord. Magnesium ist ja ganz wichtig und Vitamine B, B6 als Kofaktoren in der Melatoninbildung beispielsweise, damit Serotonin umgewandelt wird. Also da würde ich mal drauf achten, abends ruhig noch ein Magnesiumpräparat zu sich zu nehmen. Auch die Regulation im Blutzucker, dass halt durch diese regenerativen Prozesse im Tiefschlaf vielleicht der Blutzucker ein bisschen absackt. Das sind dann so mögliche Ideen dazu.
Und da mit solchen Themen könnte ich zu dir kommen.
Ja, genau, das gucken wir uns dann an. Und ich würde auf jeden Fall, wenn Leute mit sowas zu mir kommen, dann wirklich gucken, dass die tagsüber ins Tageslicht gehen, auch sich auspowern, bewegen, damit einfach der Schlafdruck da ist, der uns auch durchschlafen lässt.
Und so Powernaps tagsüber, bist du da ein Befürworter oder eher nicht?
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll, immer gesetzt den Fall, dass ich nachts oder abends eben auch gut schlafen kann. Also es sollte mir nicht den Schlafdruck für nachts nehmen. Deshalb ist meine Empfehlung immer mit dem Napping bis 2:30 aufzuhören dann, weil es soll sich ja auch für die Nacht wieder einen Schlafdruck aufbauen. Ne? Und so 10 bis 20 Minuten sind super. Da gibt es auch schöne Studien dazu, die dann zeigen, dass wir danach wieder geduldiger mit uns selber sind, konzentrierter arbeiten können und so weiter, motorisch koordinativ besser sind und insofern auf jeden Fall. Und die Dauer spielt halt auch eine Rolle, weil ich habe immer mal wieder Sportler, die kriegen dann irgendwie, was weiß ich, beim Volleyball oder so gesagt, nach dem Essen eine Stunde schlafen und dann berichten die, dass sie danach fix und foxy sind und gar nicht mehr aus dem Knick kommen. Und dann kann es halt passieren, wirklich, wenn wir uns eine Stunde hinlegen, dass wir dann richtig Tiefschlaf haben oder Traumschlaf und dann sagt der Körper sich dann, wieso soll ich denn jetzt aufstehen? Ich schlafe doch gerade, ich darf mich doch entspannen und deshalb eher gucken, dann 1,5 Stunden durchzuschlafen. Das ist sind so die Schlafintervalle, 90 bis 100 Minuten und dann möglichst aus dem Leichtschlaf wieder auftauchen, um dann eben weitermachen zu können. Das ist zum Beispiel was ich Fußballprofis oder so empfehle, wenn die in Trainingslagern sind, wenn die hohe physische Belastung am Morgen haben, dann können die schon mal regenerieren und dann für die Nachmittagseinheit wieder fit sein.
Weshalb friere ich, wenn ich müde bin?
Puh, das kann schon sein, dass unser Körper da anfängt, ein Stück runterzufahren, weil wenn ich richtig müde bin, will der Körper ja schlafen und absinken der Körperkerntemperatur kann halt wichtig sein für den Tiefschlaf.
Und du hast jetzt vorhin auch erwähnt, dein Stoffwechsel, der Schlaf ist auch wahnsinnig wichtig für deinen Stoffwechsel. Mhm. Was genau ist da für ein Prozess im Körper, wenn du quasi nicht idealen Schlaf hast? Wie wirkt sich das auf den Stoffwechsel?
Das sind ganz unterschiedliche Mechanismen. Also schlechter Schlaf sorgt ja auch wieder für eine Stressreaktion. Das heißt mehr Cortisol, anfälliger für höhere Blutzuckerwerte und dann irgendwie auch in der Folge irgendwann vielleicht für Diabetes oder so. Dann gibt es Hormone wie Leptin, ist ein Sättigungshormon, was uns sagt, wir haben eigentlich genug gegessen. Ghrelin ist ein Appetithormon, was sagt, eigentlich weiter essen. Die geraten halt durcheinander, so was irgendwie so echt so Trigger sind für Fettleibigkeit und so weiter, die sich eben dann auf den gesamten Stoffwechsel auswirken. Dann haben wir bei wenig Schlaf halt wenig Wachstumshormon beispielsweise, was auch eine ganz wichtige Rolle beim Energieaufbau hat, beziehungsweise bei der Muskulatur für die Zellerneuerung. Nicht umsonst ist Wachstumshormon ja eine beliebte Dopingsubstanz gewesen. Ob es heute noch ist, keine Ahnung. All das sind so Prozesse, die halt für den Stoffwechsel ganz wichtig sind. Immunsystem ist ein ganz wichtiger Punkt, weil unsere Immunantwort wird, wenn wir schon bei einer Nacht wenig Schlaf, verschlechtert die sich ganz eklatant und wir sind wesentlich anfälliger für Infekte, für Tumorerkrankungen, wenn das dauerhaft der Fall ist.
Bist du jemand, der ein Befürworter ist für das Supplementieren? Schlafmittel, Schlaftabletten?
Also ich bin überhaupt gar kein Freund von Schlafmitteln, von richtigen Schlaftabletten, Benzodiazepine, diese ganzen Z-Substanzen, Antidepressiva. Bei mir geht es tatsächlich im Schlafcoaching um den natürlich guten Schlaf. Was kann ich tun, um mein Tagesleben so zu gestalten, dass ich auch nachts gut schlafen kann und umgekehrt? Diese ganzen Substanzen haben ein gewisses Abhängigkeitspotenzial, entweder körperlich oder psychisch. Die verändern auch die Schlafarchitektur. Teilweise beeinflussen sie halt den Tiefschlaf oder REM-Schlaf. Die können auch unsere Koordination beeinflussen. Das finde ich zum Beispiel interessant vor dem Hintergrund Longevity, was im Moment ja so ein Riesentrend ist, dass gerade bei alten Leuten, die nehmen ja oft diese Mittel noch, die müssen aber dann nachts zur Toilette. Die Koordination ist aber eingeschränkt. Das heißt, die stolpern leichter über eine Teppichkante oder so, fallen hin, haben eine Schenkelhalsfraktur. Und das kann für viele Menschen, die sich eigentlich ihr Leben lang selber versorgt haben, auch im Alter selber versorgt haben, halt dazu führen, dass die dann plötzlich in ein Altenheim müssen und längere Krankenhausaufenthalte und so weiter hinter sich haben. Also sind das halt alles Faktoren, warum ich nicht so sehr für Schlafmittel bin. Für eine krisenhafte Situation, wo irgendwas Traumatisches ist, wo vielleicht ein ganz nahestehender Mensch stirbt oder so, da glaube ich, kann man dann wirklich mal mit seinem Hausarzt drüber reden, um sowas zu überbrücken, aber nicht dauerhaft. Und Supplementierung, also ich bin großer Freund davon, dafür zu sorgen, dass der Körper ein gesundes Fundament hat, ganz grundsätzlich. Das betrifft auch nicht nur den Schlaf, sondern unser gesamtes Leben. Aber für den Schlaf ist eben auch wichtig, dass zum Beispiel genug Aminosäuren da sind, unter anderem Tryptophan, woraus Serotonin gebildet wird. Und aus Serotonin wird dann ja wiederum Melatonin gebildet. Also diese Baustoffe müssen da sein. Und das betrifft eine Reihe von essentiellen Aminosäuren. Das betrifft Vitamin D, was ein Kofaktor für viele Sachen ist. Das betrifft Omega-3-Fettsäuren, Spurenelemente, Zink, Selen, Magnesium und so weiter. Und das Fundament sollte auf jeden Fall da sein.
Und das gibst du dann auch deinen Patienten oder Klienten?
Ja, aber da würde ich vorangehen, erstmal gucken, wie sind denn die Ausgangsspiegel? Haben wir da ein Problem? Und dann ist das natürlich total hilfreich, weil manchen Menschen kannst du damit echt super helfen. Wenn die da Defizite haben und du füllst die wieder auf, dann gelingen viele Sachen von alleine, wo man dann irgendwie jahrelang rumsucht oder womit Menschen sich dann jahrelang quälen.
Es ist ja nicht immer damit getan, den Alltag zu optimieren oder zu supplementieren, denn manchmal gibt es ja tatsächlich schwerwiegendere Sachen im Leben, die einen einfach nachts wach liegen lassen und die man nicht mit diesen Dingen in den Griff bekommt.
Ja, das sehe ich tatsächlich im Schlafcoaching auch immer mehr, dass Leute so mit ihren Wertesystemen im Widerspruch sind oder im Widerstand sind oder dass irgendwelche unbewussten Glaubenssätze, negative Glaubenssätze oder Stressantreiber, so dieses sei perfekt, streng dich an, sei nett, stark sein und so, dass sowas dazu führt, dass die Leute völlig über ihr Leistungsvermögen hinausgehen, mit viel Willenskraft versuchen, perfekt zu sein, stark zu sein. Und das sorgt dann irgendwann dafür, dass die Nebennierenrinden ausbrennen und wir da halt im Widerstand sind und dann auch Schlafen nicht wirklich gut gelingt. Und manchmal sind es auch ehrlicherweise traumatische Erlebnisse, wo vielleicht irgendwas im Privatleben oder Arbeitsumfeld irgendwas antriggert, was wir vielleicht aus frühester Kindheit mal irgendwie erlebt haben und dann einfach gar nicht so loslassen können oder in die Geborgenheit gehen können. Und das ist oft das Problem, dass Menschen das gar nicht bewusst ist. Also gerade diese Stressantreibergeschichte erlebe ich ganz oft, weil ich gerne so in Unternehmen bei meinen Vorträgen dann oder Workshops halt mal so Fragebögen ausgebe, wo die einfach ganz schnell und intuitiv ankreuzen und dann sehen die plötzlich so, ey, ich bin da irgendwie völlig im roten Bereich. Dann kann man natürlich hingehen und die wieder bearbeiten. Aber das sind so Dinge, die tatsächlich auch den Schlaf verhindern können.
Und da hilft es einem ja auch manchmal, dann mit jemandem wie dir über die Dinge zu sprechen und das Ganze zu erarbeiten, wenn man es nicht selber weiß.
Ja, genau. Ja, das ist das Blöde, dass tatsächlich manchmal ist einem das gar nicht so bewusst. Und dann ist es gut, wenn man einen Therapeuten oder einen Coach hat, der halt gute Fragen stellt, der vielleicht auch in der Lage ist, über Hypnose oder so im Unterbewusstsein Dinge zu wecken oder zu aktivieren, damit man einfach dann eben damit arbeiten kann oder es auch wieder loslassen kann.
Aber da muss man erstmal hinkommen, weil ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man immer Dinge verdrängt und sich selten damit auseinandersetzt und einfach nur merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber was genau, ist oft schwer zu artikulieren.
Naja, klar, aber wenn das dann eben zum Beispiel so was Elementares wie den Schlaf behindert, dann lebt man ja über seine Verhältnisse. Also ich habe ja für mein Buch ein paar ganz schöne Interviews gemacht und ich weiß noch, wie Peter Maffay war das damals, der dann gesagt hat, irgendwie man kann nicht permanent seine Reserven anzapfen, dann ist man irgendwann ausgelaugt und ihm ist dann auch nichts Kreatives mehr eingefallen. Der sagt halt auch irgendwie, bei ihm auch zum Beispiel, der lebt ja sehr bewusst, ganz wichtig eben die eigenen Reserven immer wieder aufzufüllen und dann auch zu beschützen.
Du hast vorhin auch den Ohrring erwähnt. Ist das etwas, was du absolut befürwortest oder?
Also ich finde es interessant, dass es solche Systeme gibt und die entwickeln sich ja auch weiter. Wenn ich jetzt genau über den Schlaf wissen will, was los ist, dann muss ich ins Gehirn gucken und dann muss ich Hirnströme ableiten, idealerweise über ein EEG. Das ist aber beim Schlafen ziemlich unangenehm oder irritierend. Und insofern ist es ganz cool für viele Menschen, glaube ich, wenn es so eine Smartwatch ist oder so ein Ring, den man gar nicht so sehr wahrnimmt. Aber was man wissen muss, ist halt, dass die halt Herzfrequenz, Herzratenvariabilität, Temperaturverläufe, Bewegungsmuster und so weiter aufzeichnen und registrieren und dann einen Rückschluss machen. Nach dem Motto, jetzt muss Martin im Tiefschlaf sein, jetzt ist er im Leichtschlaf oder jetzt ist er im Traumschlaf oder jetzt ist er ganz wach. Und das unterliegt halt einer gewissen Fehleranfälligkeit. Also ich habe auch schon bei mir in der Auswertung dann gesehen, Tiefschlaf, und ich wusste, ich habe gelesen in der Zeit, irgendwas ganz Ruhiges oder so. Deshalb haben die eine gewisse Fehleranfälligkeit. Aber bevor ich ins Schlaflabor gehe, was wieder eine fremde Umgebung ist, wo der Körper wieder braucht, das Unterbewusstsein zu akzeptieren, hier fühlen wir uns wohl und hier können wir loslassen. Gibt das erstmal eine Idee überhaupt? Also ich habe wirklich eine Reihe von Leuten im Coaching immer mal wieder, Verantwortungsträger, Führungskräfte, die sagen, ich weiß, Schlaf ist wichtig. Also Unternehmensberater ist ja so typisch, 4 Stunden müssen reichen. Und die sagen dann, hey, ich gucke jetzt schon, dass ich jede Nacht 7-8 Stunden schlafe, aber ich komme morgens trotzdem nicht aus dem Bett. Und dann sind diese Geräte halt ganz gut, um überhaupt mal zu sehen, wie viel Tiefschlaf hat denn jemand. Und bei solchen Leuten sieht man wirklich oft, dass die wenig oder gar keinen Tiefschlaf haben. Und dann habe ich natürlich was, woran ich arbeiten kann. Weil dann kann ich gucken, was machst du denn den ganzen Tag? Wie sieht's mit Kaffee aus, mit Stressmanagement, mit Alkohol, mit Tageslicht und. Und dann kann man Dinge angucken und dann eben auch daran arbeiten und optimieren idealerweise.
Würdest du sagen, man darf abends ein Glas Rotwein trinken?
Das ist eine gute Frage, weil ich hab ja früher viel Kurse gemacht und habe dann auch so Sachen erzählt, dass irgendwie möglichst kein Alkohol und so weiter. Und dann saß mein Sohn mal drin und so, Papa, du trinkst auch manchmal ein Weißbier.
Du schwindelst.
Und die ganzen Teilnehmer waren irgendwie so.
Ja, klar.
Deshalb sage ich mittlerweile, also wer mit dem Schlafen ein Thema hat, der sollte mit Alkohol und Kaffee zum Beispiel, sollte wirklich, wirklich zurückhaltend sein oder das auch irgendwie wirklich vermeiden. Also Alkohol ist echt ein Schlafsaboteur, weil ja, wir werden müde irgendwann, dadurch gibt eine gewisse Bettschwere, aber wir haben einfach keinen wirklich erholsamen Schlaf und dann müssen wir zur Toilette und das tut nicht gut.
Also ich trinke gar keinen Alkohol, aber ich habe ein absolutes Kaffeethema. Also ich trinke auch abends um 23 Uhr noch einen Espresso.
Oha.
Da würdest du jetzt schimpfen, oder?
Ja, das gibt ja dann viele Menschen, die sagen, der Espresso beim Italiener, so, der ist so super und ich kann super schlafen. Ja, die schlafen auch ein, aber es gibt eine Reihe von Menschen, die tatsächlich, wo man dann sieht, dass die lange brauchen, um in einen wirklichen Tiefschlaf zu kommen. Also es wirkt sich schon aus und man kann ja diese Rechnung, ich mache immer gerne bei meinen Vorträgen diese Rechnung, 16 Uhr noch ein Cappuccino, dann habe ich um Halbwertszeit von Koffein ist 4 bis 5 Stunden, dann habe ich um 20 Uhr auf jeden Fall noch die Hälfte an Bord und um 24 Uhr noch ein Viertel und das kann halt viele Menschen dann doch irgendwie stören, um in die wirklich erholsamen Schlafphasen zu kommen. Und es gibt nur wenige, die das tatsächlich metabolisieren, weil sie eine Veränderung im Stoffwechselsystem haben, das sind diese Zytochrom P450-Systeme, und die das wirklich ganz schnell metabolisieren. Ne? Und die können dann auch, die trinken auch Schwarztee oder so abends und schlafen trotzdem granatenmäßig. Aber es sind einfach nur wenige.
Also ab mittags eigentlich dann lassen.
Ja.
Okay, ich werde es mir zu Herzen nehmen. Mal sehen, ob es mir gelingt. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, lieber Martin. Wie ist denn dein Schlafverhalten? Hältst du dich an das alles immer, was du sagst? Ehrlich?
Ja, also ich gucke schon, dass ich tagsüber wirklich rauskomme. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, ja, das sind ja, ist ja immer irgendwie so zu gucken, was ist denn möglich, ja. Ich bin ja auch öfter tatsächlich in Banken oder Unternehmensberatungen und ja, wie sollen wir das denn machen? Ich kann ja nicht morgens einfach 2 Stunden rausgehen. Aber wenn ich 10, 15 Minuten schon mal habe, dann habe ich schon mal ein paar wirklich gute Lichtimpulse, wo man auch zeigen kann, dass die tatsächlich den Tiefschlaf in der folgenden Nacht verbessern. Also morgens rausgehen, abends rausgehen, mittags vielleicht einen Spaziergang machen statt irgendwie die Currywurst. Dann ist es gut, sich zu bewegen, auch sich richtig mal auszupowern und tatsächlich irgendwie mit Kaffee und Alkohol vorsichtig zu sein. Und ich gucke auch tatsächlich, dass ich mich entweder morgens oder abends hinsetze und meditiere. Und ich habe auch so ein paar Atemübungen, die mir einfach gut tun. Also wo ich einfach weiß, damit komme ich runter. Und ich habe ja auch einen stressigen Job, wo ich tatsächlich auch manchmal noch Sachen habe, die mich abends beschäftigen. Und da komme ich mit Atemübungen tatsächlich ganz gut raus, weil man darüber den Vagus, also unser Ruhenervensystem, ganz gut aktivieren kann.
Und dann kannst du loslassen, also dann ist es für dich.
Ja, ist ja völlig normal, dass es mal Sachen gibt, die einen belasten oder die man auch mitnimmt. Aber ich glaube, dass es auch untertags halt gut ist, diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung immer mal wieder vorzunehmen. Weil wie soll denn unser Körper abends wissen, wie runterfahren geht, wenn wir das nicht auch tagsüber ab und zu mal machen? Und ich finde halt immer wieder so diesen Blick in die Steinzeit halt ganz gut. Ja, ich werde ja oft nach dem ultimativen Schlaftipp gefragt. Irgendwo im Fernsehen, dann sage ich meistens irgendwie 8 Stunden Feldarbeit. Weil das Licht und Bewegung und frische Luft sind halt die Elemente, die uns einfach gut tun. Natürlich haben wir das nicht mehr in unserem Alltag, aber gucken, wo können wir davon Elemente einsetzen. Und dann haben unsere Vorfahren, ja klar, die sind dann mal bedroht worden vom Säbelzahntiger, sind weggelaufen, der Kreislauf war ganz oben, aber dann haben die danach wieder eine Stunde in der Höhle gesessen und hatten halt diese Entspannungsphasen. Und heutzutage haben wir so einen Dauerstress durch viele Dinge, wo wir meinen, da müssen wir jetzt irgendwas erfüllen und Termine wahrnehmen und E-Mails beantworten. Und da kann unser Gehirn gar nicht so richtig unterscheiden, ist das jetzt eine Bedrohung oder nicht. Aber wir nehmen es als Bedrohung wahr. Und da müssen wir halt lernen, glaube ich, auch damit wieder besser umzugehen.
Lieber Martin, ich danke dir sehr. Ich habe viel gelernt und werde jetzt auch einiges davon umsetzen. Danke dir.
Gerne, sehr gerne.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.